Radio SRF.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Der Mensch trägt die Hauptschuld am Klimawandel, sagt der neueste Weltklimabericht. Jetzt müsse man handeln, sagt UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon.
The heat is on. Now we must act.
Die 1:12-Initiative hält nicht, was sie verspricht, sagt Bundesrat Schneider-Ammann und warnt vor hohen Ausfällen für die AV. Die 5 Vetomächte im UNO-Sicherheitsrat einigen sich auf eine Resolution zu Syrien. In einer wichtigen Frage gaben die USA nach. 13 Uhr, wer mit wem nicht, warum nicht, wann dann? Halbzeit der Legislatur im Bundeshaus. Wir schauen genau hin mit unserem Mann, der die parteipolitischen Spiele und Spielchen hautnah mitbekommt. Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt im Tagesgespräch um 1. Rendezvous mit Simon Loy, schönen Mittag. Die Nachrichten hat Andi Lüscher.
Der Weltklimarat der UNO hat einen wissenschaftlichen Kurzbericht zum Klimawandel vorgestellt. Darin warnen die Forscher vor einem deutlich höheren Anstieg des Meeresspiegels. Je nach Szenario sei bis zum Ende des Jahrhunderts ein Anstieg von bis zu 82 Zentimetern möglich. Die Forscher gehen davon aus, dass die Gletscher in Grönland und in der Antarktis schneller schmelzen könnten als bisher angenommen. Außerdem werde die durchschnittliche Temperatur in den nächsten Jahrzehnten um 0,3 bis 4,8 Grad steigen. Und für die bisherige Klimaerwärmung sei mit 95%iger Wahrscheinlichkeit der Mensch verantwortlich. Der Nationalrat hat seine Meinung zur Pädophilen-Initiative geändert. Er sprach sich in der Schlussabstimmung nun doch für das Volksbegehren aus. Verurteilte Pädosexuelle sollen nie mehr mit Kindern arbeiten dürfen. In der Debatte hatte sich der Nationalrat noch knapp gegen die Initiative ausgesprochen, so wie dies auch Ständerat und Bundesrat tun. Die Vorlage kommt nun, voraussichtlich im nächsten Jahr, ohne offizielle Abstimmungsempfehlung vors Volk. Zum Ende der Herbstsession haben die eidgenössischen Räte zu insgesamt 13 Vorlagen Schlussabstimmungen durchgeführt. Der Nationalrat will der Familienpolitik des Bundes neuen Schwung verleihen. Er hat den Bundesrat beauftragt, in einem Bericht Ziele zu definieren. Verlangt werden insbesondere Vorschläge zu Finanzhilfen für die Kinderbetreuung. Außerdem sollen Anreize geschaffen werden für neue Plätze in Kindertagesstätten. Der Bundesrat hatte sich bereits im Mai bereit erklärt, einen Bericht mit Schwerpunkten und Zielsetzungen zu erarbeiten. Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann hat den Abstimmungskampf eröffnet zur Initiative 1:12 für gerechte Löhne. Das Volksbegehren halte nicht, was es verspreche, sagte Schneider-Ammann vor den Medien. Die Initiative verlangt, dass in einem Unternehmen der höchste bezahlte Lohn das 12-fache des tiefsten Lohnes nicht übersteigen darf. So sollen die Löhne des Top-Kaders begrenzt und die niedrigsten Löhne angehoben werden. Schneider-Ammann warnte jedoch, eine Annahme der Initiative würde den Arbeitsmarkt und den Wirtschaftsstandort Schweiz schwächen. Unbekannte versuchen, Mikrokunden mit einem Betrugsmail hinters Licht zu führen. In dem sogenannten Phishing-Mail locken sie die Empfänger mit einem äußerst attraktiven Angebot für den Kauf verbilligter Geschenkkarten der Migros. Laut einer Mitteilung der Detailhändlerin sieht das Mail täuschend echt aus. Die Migros bittet ihre Kundinnen und Kunden, das Mail nicht zu beachten und umgehend zu löschen. Ein 57-jähriger Sozialtherapeut aus dem Kanton Bern muss sich für eine jahrzehntelange Serie von sexuellen Missbräuchen vor Gericht verantworten. Die Anklage wirft dem Mann unter anderem Schändung sowie sexuelle Handlungen mit Kindern, Abhängigen und Anstaltspfleglingen in 33 Fällen vor. 2010 war der Fall publik geworden und hatte landesweit für Entrüstung gesorgt. Der nun angeklagte Therapeut hat zugegeben, während 29 Jahren mehr als 100 Heimbewohner missbraucht zu haben. Die Mehrheit der Fälle sei inzwischen verjährt, teilte heute die zuständige Staatsanwaltschaft mit. In Frankreich hat die Polizei 6 Verdächtige festgenommen, die in den Golddiebstahl auf dem Flughafen Roissy-Charles de Gaulle verwickelt sein sollen. Bei Hausdurchsuchungen sei nach den 50 Kilogramm Gold gesucht worden, teilen Ermittler mit. Die Goldbarren im Wert von rund 1,9 Millionen Franken waren bereits am vergangenen Donnerstag aus einer Air France-Maschine gestohlen worden. Bemerkt wurde der Diebstahl erst nach der Landung des Flugzeugs in Zürich.
12.35 Uhr. Adieu Venedig, adieu Malediven. Die Meeresspiegel steigen tatsächlich schneller an als erwartet. Doch es gibt noch mehr Neues im neuesten Weltklimabericht. Dann bundesrätliche Warnung vor 1:12.
Es wird ein Korsett angelegt, es wird Freiraum genommen. Und deshalb ist es für mich auch eine Gleichmacherinitiative.
Warum die Initiative der JUSO dem Wirtschaftsminister Bauchweh macht? Ohne uns. Die Berner Oberlandbahnen ziehen sich von der Börse zurück. Schuld ist die Abzocke-Initiative von Thomas Minder. Verdurstet auf der WM-Baustelle, wie das stinkreiche Emirat Katar Gastarbeiter als Sklaven hält. Schließlich, wenn Neusein nicht reicht.
Zum Teil funktioniert es, aber aus meiner Sicht zu wenig gut.
Warum die neue Mitte aus CVP, BDP und Grünliberalen sich noch immer häufiger sucht als findet. Jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 8.041 Punkten, minus 0,3%. Der Euro wird zu 1.22,65 gehandelt, der Dollar zu 90,80. Und das Wetter? Heute ist es mit lokalen Schauern zeitweise sonnig. Im Westen und Süden scheint häufig die Sonne. Morgen gibt es ein meist freundliches Gemisch aus Sonne und Wolken. Die Temperatur steigt auf 21 bis 25 Grad.
Alle 5 bis 7 Jahre veröffentlicht der Weltklimarat IPCC einen Bericht über den Klimawandel. Das Werk ist wichtig, weil es den Regierungen als Grundlage dient für ihre Maßnahmen gegen die Erwärmung der Erde. Und in diesem Bericht, heute vorgestellt in Stockholm, steht also, die Klimaerwärmung ist zu 95% hausgemacht, wir Menschen sind also schuld daran und die Meeresspiegel steigen deutlich schneller an als gedacht. Zwei zentrale Aussagen also. Thomas Häuser von der SRF-Wissenschaftsredaktion gibt 2 weitere wichtige Erkenntnisse.
Ja, neu ist etwa, dass der IPCC abgeschätzt hat, wie viel Kohlendioxid die Menschheit noch in die Atmosphäre stoßen darf, ohne dass sich die Erde um mehr als 2 Grad erwärmt. Diese 2 Grad, die gelten als Obergrenze, nach der es gefährlich wird. Und diese Abschätzung besagt, dass wir nur noch etwa halb so viel CO2 ausstoßen dürfen, wie wir bis anhin bereits ausgestoßen haben. Das heißt, es wären sehr schnelle Maßnahmen nötig. Der Bericht geht auch kurz darauf ein, dass sich die Atmosphäre in den letzten 15 Jahren etwas langsamer erwärmt hat. Viele Klimaskeptiker behaupten ja darum, die Erwärmung laufe aus. Der IPCC sagt nun, dass die Wärme vermutlich statt in die Atmosphäre eben in den letzten Jahren eher ins Meer gegangen sei. Und es spielten auch noch die natürlichen Fluktuationen des Klimas eine Rolle.
Der letzte Bericht des Weltklimarats von 2007 geriet ja ins Kreuzfeuer der Kritik, als einige Fehler auftauchten. Wie hat sich das auf den neuen Bericht ausgewirkt?
Der IPCC hat sich sichtlich große Mühe gegeben, zu zeigen, dass er sehr sorgfältig vorgeht. Sämtliche Expertinnen und Experten der Welt, also auch selbsternannte und Kritiker des IPCC, konnten die Entwürfe schon im frühen Stadium sich geben lassen, konnten sie durchsehen, konnten Kommentare abgeben. 50.000 solche Kommentare oder mehr sind eingegangen. Sie alle wurden bearbeitet, berücksichtigt. Zusätzlich haben 1200 vom IPCC bestimmte, aber unabhängige Experten den Bericht geprüft. Und man merkt im Bericht auch an, dass die Wissenschaftler eher vorsichtig waren. Also sie haben Unsicherheiten immer wieder deutlich gemacht. Sie sagen auch, wenn sie etwas noch nicht wissen, zum Beispiel, ob tropische Stürme künftig stärker werden als bisher. Das ist ja auch immer wieder behauptet worden.
Dieser Bericht des Klimarats ist eine wichtige Grundlage für die Klimapolitik der Regierungen. Wie man weiß, ist da bisher nicht allzu viel gelaufen. Thomas Häuser, welche Rolle kann dieser neue Bericht spielen? Kann er überhaupt eine spielen?
Er wird schon eine wichtige Rolle spielen. Es sind ja die Regierungen selbst, die den Bericht in Auftrag gegeben haben. Sie haben ihn jetzt in den letzten 5 Tagen auch abgesegnet in nächtelangen Sitzungen. Sie können den Klimawandel also nicht mehr leugnen. Das ist schon mal ein Fakt. Die Klimaverhandlungen der UNO, die stecken in einer wichtigen Phase. Bis in 2 Jahren soll es ja zum ersten Mal einen Vertrag geben, einen Klimavertrag, der alle Länder der Welt zur Reduktion verpflichtet, nicht nur die Industrieländer. Das wird ganz klar sehr, sehr schwierig werden. Und bei diesen schwierigen Verhandlungen könnte der neue Bericht helfen, der nun eben noch einmal sehr deutlich macht, der nun auch einmal sehr deutlich macht, wie es ums Klima steht.
Vielen Dank für diese Ausführungen. SRF-Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler gehört in den Mittagsinformationen von Radio SRF. Linke und Gewerkschaften gegen den Rest. Das ist die Affiche bei der 1:12-Initiative der Jungsozialisten. Die Abstimmung ist in gut 2 Monaten. Es geht um Löhne, es geht um Exzesse, es geht um Gerechtigkeit. Aber auch um den Wirtschaftsstandort Schweiz. Viele Zutaten für einen emotionalen Abstimmungskampf also. Sichtlich engagiert hat heute auch der Wirtschaftsminister seine Nein-Kampagne lanciert. Dominik Meyer war dabei beim Auftritt von Johann Schneider-Ammann.
Let's stay with what we have.
Bleiben wir bei dem, was wir haben, sagt Johann Schneider-Ammann, ganz der weltgewandte Bundesrat und Ex-Unternehmer.
Hände weg von dieser Initiative.
1:12, die Initiative der Linken, ist ein rotes Tuch für Wirtschaftsverbände, Kantone und für den Bundesrat. Eine Firma darf ihrem Spitzenmanager höchstens 12-mal so viel bezahlen wie der Mitarbeiter mit dem tiefsten Lohn. Das will die Initiative und das sei ein gefährlicher Staatseingriff, sagt Johann Schneider-Ammann.
Diejenigen Firmen, die mehr Entfaltungsmöglichkeiten bekommen, sind in der Regel besser unterwegs und deshalb kämpfe ich für diesen Freiraum. Setze allerdings voraus, dass eben die Spitzen der Unternehmungen aus freien Stücken eine vernünftige Limite festlegen.
Auch die Gegner können 2-stellige Millionensaläre kaum rechtfertigen. Genau damit argumentieren auf der anderen Seite die Befürworter wie SP-Präsident Christian Löffra.
Es gibt keinen Grund, dass ein Manager 100-mal mehr verdient als sein Büro Narbach. Niemand verdient 20 Millionen. Das kann nur zu sich gezogen werden, aber verdient ist es sicher nicht.
SP und Gewerkschaften setzen auf den Volkszorn. Wirtschaftsminister Schneider-Ammann auf der Gegenseite warnt vor Verlusten. Rund 12'000 Menschen würden wohl unter die 1:12-Initiative fallen. Wenn sie weniger verdienen, geht auch weniger Geld an die AHV und an die Arbeitslosenversicherung. Minus 600 Millionen Franken pro Jahr, schätzt der Bundesrat. Die Wirtschaftsverbände erwarten deutlich größere Einbußen, auch bei den Steuern. Diese Furcht teilen sogar linke Regierungsräte in den Kantonen. SP-Präsident Löffra kann das überhaupt nicht freuen.
Dort wird eine massive Schwarzmalerei betrieben. Das Einzige, was man sachlich sagen kann, ist, dass es vom Verhalten der Unternehmen abhängt. Wenn das, was oben eingespart wird, auf die Gesamtmitarbeitenden verteilt wird, gibt es keine Verluste.
Bei einem Jahr würden die Firmen mit dem frei werdenden Geld die tiefsten Löhne anheben, erwarten die Linken. Niemals, entgegnet der Wirtschaftsminister.
Wenn sich jemand vorstellt, es würde uns möglich sein, einfach die Lohnstrukturen anzuheben, ja, dann habe ich meine ganz grossen Bedenken.
Schneider-Ammann erhielt vor seiner Bundesratszeit als Chef des Baumaschinenkonzerns Ammann in guten Jahren über 800'000 Franken pro Jahr. Damit lag er über der 1:12-Limite. Das müsse aber drin liegen, sagt er.
Wenn ich mich jetzt zur Wehr setze gegen diese 1:12, dann mache ich das aus tiefster Überzeugung, dass jede solche Einschränkung eine Gleichmacherkultur in die Unternehmungen tragen könnte.
Eine Gleichmacher- und Neidkultur.
Es hat nichts mit Neid zu tun, es hat aber sehr viel mit Gerechtigkeit zu tun.
Kontert SP-Präsident Löffra.
Bis Anfang der 90er war das Lohnunterschied ungefähr 1:6. Heute ist es 1:40 im Durchschnitt bei Großunternehmen. Es kann so nicht weitergehen.
1:12 heisst die Formel, die Gerechtigkeit schaffen soll. Sie ist höchst umstritten.
Es wird also emotional beim Thema 1:12, ähnlich wie diesen Frühling bei der Abzocker-Initiative. Nach dem Ja zu dieser Vorlage gab es für Unternehmen, die an der Börse sind, eine ganze Reihe von Neuerungen. So müssen zum Beispiel Verwaltungsräte jedes Jahr neu gewählt werden und alle Aktionäre müssen elektronisch abstimmen können. Gewissen kleineren Unternehmen werden der Aufwand und das Risiko aber zu groß. Sie nehmen ihre Aktien von der Börse, um diese neuen Bestimmungen zu umgehen. Jüngstes Beispiel sind die Berner Oberlandbahnen. Klaus Ammann.
Grindelwald, Zweisimmen und Interlaken verbindet die Berner Oberlandbahn BOB weiterhin. Den mehrjährigen Ausflug an die Börse in der Hauptstadt Bern will die BOB jetzt aber beenden. Chef Urs Kessler gibt der Minderinitiative die Schuld.
Es ist ein sehr grosser Aufwand für ein kleines Unternehmen wie die Berner Oberlandbahnen mit 147 Mitarbeitern, sei es die elektronische Abstimmung, die gefordert wird, sei es aber auch die ganze Berichterstattung. Und das ist ein Aufwand für eine kleine KMU, ist in der Zwischenzeit viel zu hoch.
Die Börse ist für viele Unternehmen eine interessante Finanzierungsquelle. Die BOB, die hauptsächlich der öffentlichen Hand gehört, könne darauf aber verzichten, sagt Kessler.
Man muss natürlich auch sehen, im Jahre 2012 wurden 182 Aktien der Berner Oberlandbahn gehandelt und das ist ein sehr kleines Volumen.
Das den Aufwand für jährliche Verwaltungsratswahlen, für die Möglichkeit elektronisch abstimmen zu können und so weiter, schlicht nicht rechtfertige. Ähnliche Überlegungen wie die Berner Oberlandbahn machen auch andere KMU. Luca Schenk, Geschäftsführer der Berner Börse.
Kein Einzelfall. Wir konnten dieses Jahr schon andere drei Dekotierungen verzeichnen, die die MINT-Initiative unter den Dekotierungsgründen genannt haben.
Unter diesen Abgängern von der Berner Börse ist auch die BLS. Das zweitgrößte Schweizer Bahnunternehmen bestätigt gegenüber Radio SRF, dass der Aufwand, den die MINT-Initiative mit sich bringt, ein Grund sei für diesen Schritt. Keine derart begründete Abgänge sind der sehr viel größeren Schweizer Börse in Zürich bekannt. Die dort kotierten Engelberger Titlisbahnen beispielsweise wollen an der Börse bleiben, sagt der stellvertretende Geschäftsführer Peter Reinle, zumindest vorläufig.
Wir werden uns dieser Herausforderung stellen. Wir werden die nächste Generalversammlung so über die Bühne bringen und jeder Entscheid kann wieder in Frage gestellt werden, das ist so.
Abschreckend, insbesondere für kleine Unternehmen, sei wohl aber nicht nur der Aufwand, den die MINT-Initiative mit sich bringt, vermutet Luca Schenk von der Berner Börse.
Ich denke, dass kleinere börsenkotierte Unternehmen Respekt vor den möglichen strafrechtlichen Folgen der MINT-Initiative haben.
Denn wer gegen eine Bestimmung der Initiative verstößt, kann mit bis zu 3 Jahren Haft bestraft werden. Während die Berner Börse mit weiteren Abgängen rechnet, geht man in Zürich zumindest davon aus, dass sich künftig weniger Unternehmen neu quotieren lassen.
Das war ein Bericht von Klaus Ammann. Wer unsere Sendung mobil mit dem Smartphone hören will, lädt am besten unsere SRF-App herunter. Wir sind natürlich auch im Internet zu hören unter srf.ch/rendezvous. Vereinbarung mit Russland erreicht. Das verkündete die neue amerikanische Botschafterin bei der UNO, Samantha Power, der Welt. Und meinte, im UNO-Sicherheitsrat haben sich die 5 Vetomächte auf den Entwurf einer Syrien-Resolution geeinigt. Was die US-Botschafterin nicht sagte, es ist ein Kompromiss, bei dem die USA Russland entgegengekommen sind. Ich fragte unseren Mann bei der UNO in New York, Fredrik Steiger, in welchen Punkten haben die USA denn nachgegeben?
In einem ganz zentralen Punkt, und zwar in der Frage, was geschieht, wenn sich Assad nicht an das Abkommen zur Chemiewaffenvernichtung hält. Die USA, die wollten automatisch Strafen, also wirtschaftliche Sanktionen oder auch ein militärisches Eingreifen, aber im jetzigen Entwurf ist das nicht drin. Dort steht zwar ein Verweis auf Kapitel 7 der UNO-Charta drin und dieses Kapitel macht Strafen möglich, aber es wird eben nicht automatisch so weit kommen. Das heißt, wenn Assad irgendetwas nicht einhält bei der Chemiewaffenvernichtung, wenn er verzögert beispielsweise, dann muss der Sicherheitsrat erneut entscheiden und dann kann beispielsweise Russland erneut sein Veto einlegen.
Warum haben die USA auf diesen Automatismus verzichtet?
Ihnen war wichtig, dass das mächtigste UNO-Gremium, der Sicherheitsrat, überhaupt endlich mal einig wird in der Syrien-Frage. Bislang war er ja 2,5 Jahre tatenlos, weil vor allem Russland den Rat blockiert hat. Und die Amerikaner hoffen wohl auch, dass eine Einigung in diesem konkreten Punkt bei den C-Waffen möglicherweise eine neue Dynamik auslöst. Also dass möglicherweise weitere gemeinsame Schritte kommen könnten. Und dazu kommt, und das ist ganz wichtig, sie selber, also die Amerikaner, sind ja auch nicht wirklich erpicht, militärisch in Syrien loszuschlagen.
Fredrik Steiger, wie werten Sie nun diesen Kompromiss, der da auf dem Tisch ist, als Durchbruch?
Wenn, dann höchstens als begrenzter Durchbruch, denn die gemeinsame Sicht der großen Mächte zu Syrien beschränkt sich darauf, dass Assad mit seinem C-Waffeneinsatz zu weit gegangen ist und dass Syrien von den C-Waffen befreit werden muss. Darüber hinaus gibt es noch keine Einigkeit, also in der Frage beispielsweise, wie es in Syrien weitergehen soll, mit Assad, ohne Assad, in der Frage der Syrien-Friedenskonferenz, wer soll dabei sein, da ist man sich noch nicht näher gekommen.
Ein begrenzter Durchbruch, sagen Sie. Welches Signal bekommt denn da der syrische Präsident al-Assad mit diesem Kompromiss?
Kein sehr starkes auf jeden Fall. Er muss zwar erkennen, dass er im konkreten Punkt der C-Waffen kooperieren muss, auch wenn der Knüppel, der ihn dazu zwingen könnte, nicht allzu groß ist. Aber alles, was er darüber hinaus tut, seine systematischen Menschenrechtsverletzungen, seine brutale Niederschlagung der Aufstände mit anderen militärischen Mitteln als C-Waffen, da erhält er kein klares Signal. Im Gegenteil, Russland steht weiter hinter ihm, wenn auch nicht gänzlich bedingungslos.
Das sagt Auslandredaktor Fredrik Steiger. Die Zeit 9:01. Die britische Zeitung The Guardian schlägt Alarm. 44 nepalesische Gastarbeiter hätten allein in den letzten 2 Monaten ihr Leben verloren auf den Baustellen für die Fußball-WM 2022 in Katar. Die Zeitung schreibt von Zwangsarbeit und menschenunwürdigen Bedingungen, denen die Gastarbeiter unterworfen seien, beim Bau von Stadien, Hotels und sonstiger Infrastruktur für das Fußballgroßereignis. Auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International untersucht momentan die Umstände auf den Baustellen im Golfstaat. Veronika Meyer hat mit dem Studienleiter gesprochen.
James Lynch forscht für Amnesty International schon seit langem über Gastarbeiter in den Golfstaaten. Regelmäßig reist er auch nach Katar, spricht mit Arbeitern, Firmen und Regierungsvertretern. Er kennt die Zustände, über die die Zeitung Guardian berichtet. Die Kultur der Ausbeutung, so sagt er, sei in Katar weit verbreitet. Nicht nur dort, wo die Infrastruktur für die Fußballweltmeisterschaften 2022 erstellt wird, sondern im Bausektor überhaupt.
We've observed some very serious cases of labor exploitation, including workers not being paid for several months.
Sie hätten mit Gastarbeitern gesprochen, die monatelang keinen Lohn erhalten hätten, mit Arbeitern, die das Land nicht verlassen konnten, weil ihnen die Pässe weggenommen worden seien. Und er berichtet von gefährlichen und gesundheitsschädigenden Arbeitsbedingungen. Rund 1,2 Millionen ausländischer Arbeiter befinden sich laut der Internationalen Gewerkschaftsorganisation derzeit in Katar. Bis zur Fußballweltmeisterschaft wird eine weitere Million erwartet. Menschen aus Nepal, aus Indien oder Sri Lanka. Sie sind gekommen auf der Suche nach einem besseren Auskommen, mit dem Ziel, Geld nach Hause zu ihren Familien zu schicken, damit diese sich überhaupt über Wasser halten können. Kein Lohn in Katar heißt deshalb auch kein Geld für ihre Angehörigen. Die Auswirkungen, die das habe, seien enorm, sagt James Lynch.
The impact on people's families is very, very powerful. You know, we heard of cases of people being thrown out of their houses in India.
Wir haben von Fällen von Angehörigen der Gastarbeiter gehört, sagt er, die aus ihren Häusern geworfen wurden, weil sie die Miete oder die Hypothek nicht mehr bezahlen konnten. Leute, die ihren Schmuck verpfänden mussten, um über die Runden zu kommen. Dass Gastarbeiter in Katar ausgebeutet werden, dass die Arbeitsbedingungen teilweise katastrophal sind, das bestreitet auch die Regierung in Katar nicht. Sie sei sich bewusst, dass es Fälle von Ausbeutung gebe, sagt James Lynch, aber sie begreife nicht, wie groß das Ausmaß sei. Es gehe hier nicht darum, nur ein bisschen was zu ändern, ist er überzeugt.
The government has to reform. They have to reform the overall system.
Es brauche eine Reform des ganzen Systems. Eines Systems, das den Arbeitgebern praktisch unbegrenzte Kontrolle über ihre Angestellten gewährt, indem etwa ein Arbeitnehmer die Stelle nicht wechseln darf, wenn dies der Arbeitgeber nicht will. Reagieren will auch der Weltfußballverband FIFA. Man sei sehr besorgt, lässt die FIFA verlauten und betont, man wolle sich mit den Verantwortlichen in Katar in Verbindung setzen. James Lynch zeigt sich erstaunt über diese Reaktion.
The poor treatment of migrant workers in the Gulf region is well documented, and has been for decades.
Das Problem sei schon lange bekannt und belegt und sollte deshalb niemanden überraschen, sagt Lynch. Aber, so fügt er an, immerhin sei es ein positives Zeichen, dass die FIFA sich nun ernsthaft darum kümmern wolle.
Es ist Halbzeit, Halbzeit für den Stände- und den Nationalrat. Vor 2 Jahren wurden die Politikerinnen und Politiker gewählt. Stellt sich die Frage, wo stehen die Parteien heute? Was haben sie erreicht und wie blicken sie in die Zukunft? In diesen Tagen haben wir in unseren Informationssendungen alle großen Parteien angeschaut. Heute ist die Reihe an 2 kleinen, die vor 2 Jahren jubeln konnten. BDP und Grünliberale. Sie waren die Gewinnerinnen der nationalen Wahlen. Entsprechend große Erwartungen wurden in sie gesteckt. Zusammen mit der CVP würden sie eine neue Mitte bilden, hieß es. Und diese neue Mitte könne die Politik in Bundesbern verändern. Was ist passiert? Wenig, bilanziert Geraldine Eicher.
Zum Nabel im politischen Bern sind die Mitteparteien nicht geworden. Denn ein Nabel befindet sich naturgemäß stets am selben Ort in der Mitte. Doch die Mitteparteien nicht, mal stimmen sie mehr links, mal mehr rechts. Schlecht geht es ihnen dabei nicht, sie können von Fall zu Fall Mehrheiten schaffen und sich als erfolgreiche Parteien feiern. Mehr nicht, zu einer starken Mitte sind sie nicht zusammengewachsen, sagt BDP-Nationalrat Hans Grunder.
Zum Teil funktioniert es, aber aus meiner Sicht zu wenig gut.
Hans Grunder war es, der den Grundstein für die neue Mitte gelegt hat. Als Evelyn Wittmer-Schlumpf 2007 nach ihrer Wahl in den Bundesrat von der SVP verstoßen wurde, leitete er die Abspaltung der BDP von der SVP ein. Als vor 2 Jahren die BDP dann stark zulegte und die Grünliberalen erstmals Sitze im Bundeshaus holten, hoffte auch er auf eine neue starke Mitte, auf ein Zusammenspiel der neuen Mitteparteien mit der etablierten CVP. Doch konstatiert er heute, verlässlich seien nicht alle.
Die Zusammenarbeit CVP-BDP funktioniert immer besser und die GLP ist im Moment sehr unberechenbar.
Dass die Mitteparteien nicht zu einem dritten Block geworden sind, daran ist wesentlich die GLP schuld. Sie ist die unabhängigste Partei in der Mitte, paktiert gelegentlich auch mit der FDP. Ob bei Armee-, Energie-, Verkehrs- oder Raumplanungsfragen, die GLP fährt oft einen eigenständigen Kurs. Die inhaltlichen Differenzen seien zu groß, um mit den anderen Mitteparteien engere Bande zu knüpfen, sagt Diana Moser, Fraktionschefin der Grünliberalen. Im gesellschaftsliberalen und im ökologischen Bereich sowie bei Wirtschaftsthemen, da fehle einfach die gemeinsame Basis. Heißt das Zusammenarbeit mit den anderen in der Mitte leider nein?
Nein, das heißt ja gerne punktuell. In den Themen, wo wir Gemeinsamkeiten haben, sehr gerne, da sind unsere Türen immer offen.
Doch so einfach funktioniert es aus Sicht von BDP-Nationalrat Hans Grunder nicht.
Was fehlt, ist, dass man miteinander spricht. Ich hätte dort erwartet, dass man auch institutionell miteinander mehr Abmachungen trifft.
Doch Gesprächsbereitschaft sei durchaus vorhanden, widerspricht Diana Moser. Schließlich seien sie früher mit der CVP in einer Fraktion gewesen. Einen institutionellen Zusammenschluss brauche es aber nicht. Es gehe darum, gute Sachpolitik in einzelnen Geschäften zu machen, denn es brauche einen dritten Block in der Mitte.
Es ist sehr wichtig, dass wir dieser Polarisierung, die nach wie vor sehr stark ist, Einhalt gebieten kann. Ich denke, es ist nicht im Sinne des Landes und der Problemlösung, dass wir hier dauernd Vorlagen erarbeiten und dann wieder Bach abschicken. In dem Sinne wünsche ich mir das stark.
Nur dafür arbeiten die Mitteparteien eben nicht genug zusammen. Und die 3 Fraktionen in der Mitte sind mit knapp 70 Sitzen auch zu wenig mächtig zwischen den Blöcken rechts und links. Um einen kraftvollen dritten Block bilden zu können, müssten sie zulegen, auch in den Kantonen. Die GLP ist da nicht schlecht unterwegs, die BDP aber ist nur in 3 Kantonen stark verankert und leider konstatiert CVP-Fraktionschef Urs Schwaller.
Wir haben ein großes Konkurrenzpotenzial. Wenn Sie neue Parteien haben, die zum Teil 60, 70 oder 80% auch Ihres Programms mittragen, dann ist die Erkennbarkeit zum Teil schwieriger.
Das erlebt die CVP schmerzlich. Sie hat in zahlreichen Kantonen Wähleranteile verloren. BDP und CVP sprechen mit ihren ähnlichen Parteiprogrammen auch ähnliche Wählerschichten an. Aber nicht nur das verbindet sie. Sie wollen sich auch gegenseitig helfen, ihre 2 Bundesratssitze zu sichern. In dieser Schicksalsgemeinschaft haben sie sich aneinander gebunden, mit gemeinsamen Fraktionssitzungen, gemeinsamen Kampagnen. Aber es brauche eine Zusammenarbeit auch mit weiteren Parteien, sagt CVP-Präsident Urs Schwaller. Es gebe noch ungenutztes Potenzial.
Für mich muss das Zentrum schon noch eine wichtigere Rolle spielen, nicht nur prozentmäßig, sondern auch von der Schlagkraft her, als dies heute der Fall ist.
BDP und CVP werden deshalb in den nächsten Monaten weitere Avancen bei der GLP machen. Frei nach dem Motto, nichts ist unmöglich.
Gleich eins. Fürs Tagesgespräch bleiben wir im Bundeshaus und beim Thema Halbzeitbilanz. Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt hat den Blick aufs Ganze nach den Schlagzeilen dieses Mittags und die hat Andi Lüsche.
Der Klimawandel schreitet voran, die Gletscher schmelzen und der Meeresspiegel steigt. Das zeigt ein Bericht, den der Weltklimarat der UNO vorgestellt hat. Der Nationalrat hat seine Meinung zur Pädophilen-Initiative geändert. Er sprach sich in der Schlussabstimmung nun doch für das Volksbegehren aus. Verurteilte Pädosexuelle sollen nie mehr mit Kindern arbeiten dürfen. Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann hat sich gegen die 1:12-Initiative ausgesprochen. Die vorgeschlagene Maßnahme für gerechte Löhne schwäche den Arbeitsmarkt und den Wirtschaftsstandort Schweiz.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.